für die Einladung. Ich freue mich wieder in meinem Heimatland zu sein. Und er hat es ja durchblicken lassen, unser lieber Werner, was mir ein Anliegen ist. Und es hängt zusammen auch mit meiner Biografie. Es sagte Helmut Thielicke, 80% der Theologie ist Biografie. Und vor euch steht ein ehemaliger Atheist. Nicht aus existenziellen Gründen. Es gibt Leute, die leben derartig, dass für sie die allergrößte Katastrophe wäre die Tatsache eines lebendigen Gottes. Wie Friedrich Nietzsche sagte, der Atheist schleicht mehrmals des Nachts um das Grab seines toten Gottes. Sondern aus intellektuellen Gründen. Für mich war die Zoologie jahrzehntelang mein Hobby und da ist alles evolutionär aufgebaut. Und da ist ja jetzt auch die Debatte und heute läuft wiederum im ARD Fernsehen so ein Angriff gegen die Leute, die da immer noch an einen Schöpfer glauben. Ihr wisst ja, ARD heißt Ausschaltknopf rechtzeitig drücken, aber ist mehr für die deutschen Zuschauer von Interesse. ZDF heißt Zeitverlust durch Fernsehen. Das sagte übrigens eine völlig unverdächtige Quelle, der Mr. Tagesschau Hans-Joachim Friedrichs bei einem Vortrag. Er ist ja inzwischen an Krebs gestorben. Er sagte, Zitat, Fernsehen ist Hinrichtung der Fantasie, verordnete Passivität und die größte Zeitvernichtungsmaschine der Welt. Das ist der Grund, warum ich kein Fernsehen habe. Das ist mir zu viel Zeitverlust. Und es gibt ja genügend andere Möglichkeiten heute. Also ich war überzeugter Atheist durch die Evolutionstheorie und lernte dann in Wien Leute von Operation Mobilisation kennen und merkte an denen schon eine andere Ausstrahlung. Für mich war ja Christentum Kloster. Ich war ja halbintern im Kloster erzogen worden, obwohl am Taufstall evangelisch, weil mein Vater aus der Ecke stammt, wo ich jetzt wieder wohne, nämlich aus Hessen, Deutschland, Frankfurt. Ich bin dort in der Nähe und der Weg hierher war 626 Kilometer, also doch eine gewisse Anreise und bin dankbar, dass das doch soweit alles gut ging. Und dann stellte ich fest, die Namen die Bibel wörtlich. Diese jungen Leute von Opa zur Mobilisation aus den verschiedenen Konfessionen kommen, dann haben wir gedacht, die Leute sind ja lieb, aber die gehören ja ins Museum für ausgediente Spekulationen. Und wie kann man nur so zurückbleiben, obwohl es war ja damals noch nie so ein militanter Atheismus, wie er heute ist. Wir sind in Deutschland auf DDR-Leitebene wiedervereinigt. Und das Volk hat es zum Teil noch gar nicht gemerkt. Wäre aber jetzt ein Thema für sich. Allein auch schon, wie jetzt der Gedanke an den Schöpfer, so war es in den DDR-Unterrichtsstunden, immer mehr massiv als unwissenschaftlich und so weiter zurückgedrängt wird. Und da hat mich in dieser Sache Glaube, Denken, Gott in einem Punkt getroffen, der mir rückblickend unangenehm ist. Aber ich war leider antisemitisch eingestellt. Jetzt, das sage ich gewöhnlich in Deutschland, in Österreich soll man ja das nicht sagen. Nicht? Die Österreicher sind das klügste Volk der Welt, weil sie haben der Welt vorgemacht, dass der deutsche Beethoven ein Österreicher und der Österreicher Hitler ein Deutscher war. Allerdings muss ich jetzt wieder zur Ernüchterung sagen, die Schweizer machen über die Österreicher so Witze wie die Deutschen über die Ostfriesen und die Österreicher über die Burgenländer, habe ich mal sagen lassen. Mich fragt ein Schweizer dieser Größenordnung, was ist das Gegenteil von Österreich? Weil meine Frau ist Schweizerin, dadurch bin ich öfters in der Schweiz. Geistreich. Gut, damit muss man leben. Und dann hat er mir erklärt, den Unterschied zwischen der Schweizer und der österreichischen Fahne. Kennt ihr den? Die Schweizer haben auf rotem Grund ein weißes Plus und die Österreicher auf roten Grund ein weißes Minus. Also so habe ich alles von der Schweiz mitbekommen. Ich weiß nicht, ob man das in Österreich erzählen soll, diese Geheimnisse ausplaudern. Also ich habe leider Witze gemacht über die Juden. Und Österreich hat ja doch viele Antisemiten gehabt und zum Teil hat es sie noch. Das war wahrscheinlich eben auch nicht zufällig. Und ich kam mir klug vor, wenn ich spottete über die Juden und wir hatten damals solche Sprüche wie, wenn jedermann den Bittermann, wird es bitter dann für jedermann und der Grün und der Blau. Und sie waren regelrecht ein Sprichwort, aber keine Angst, ich war nie politisch organisiert. Mich hat das naturwissenschaftliche Studium viel zu sehr fasziniert, aber das gehörte einfach zum guten Ton. Und nachdem die entscheidenden Fragen geklärt waren, meine Eltern haben ja alle Philosophie studiert, mein Bruder, keiner hat es jemals geschafft, obwohl es gab damals noch keinen Numerus Clausus und wir hatten diesen fröhlichen Satz, wer studiert und nicht krepiert, der promoviert. Aber inzwischen hat sich ja das etwas geändert und da habe ich ja mitbekommen, in Philosophie darf man die Wahrheitsfrage nicht stellen. Und nachdem diese, ich möchte das jetzt abkürzen, diese Fragen geklärt waren, stand da als höchste Hürde, ja, der Glaube ist ein blinder Sprung. Und das Gegenteil von Denken. Obwohl, wie gesagt, damals noch längst nicht so ein militanter Atheismus existierte, und das werde ich nicht vergessen, ich schlug da wieder mal die Bibel auf, mich haben diese Leute von OM herausgefordert, und ihnen zuliebe habe ich ab und zu mal in die Bibel geschaut und gelesen und wenig oder nichts verstanden, aber das werde ich nicht vergessen, obwohl bald 40 Jahre her, aber es ist für mich nur so, als wäre es letzte Woche gewesen. Ich schlug ahnungslos auf den Propheten Jeremia. Der hat gelebt vor 2500 Jahrtausenden und da fiel mein Auge auf Kapitel 24, Vers 9. Und da sagt Gottes Wort von den Juden, ich mache euch zum Fluch, zum Wunder, zum Spott, zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und liebe Freunde, als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Das war wörtlich, was ich tat. Und dann las ich das Jahrtausende früher. Und ich weiß noch, wie in mir die Frage aufkam, also es stimmt doch. Kann das Zufall sein? Und dass sie zerstreut wurden unter alle Völker, das wusste ich von der Geschichte her. Und mir hat eines eingeleuchtet, obwohl immer noch atheistisch geprägt, wenn es Prophetie gibt, dann war das für meine Art des Denkens der logische Beweis, dass es eine höhere Intelligenz, dass es Gott geben muss. Und Gott tritt ja genau diesen Beweis an in Jesaja. Da sagt er von den Götzen, sie sollen hertreten und uns verkündigen, was hernach kommen wird, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und dann ging es noch über einzelne Stationen. Und mein Problem war eben, dass ich keine Sündenerkenntnis hatte, weil ich war in meinen Augen in Ordnung. Ich habe nicht geraucht und getrunken, aus sportlichen Gründen an den Wochenenden studiert, nicht gestohlen, kein Freund der Lüge, hatte als Student gewöhnlich die besten Noten und ja, muss ja Gott mit mir zufrieden sein. Und mit solchen Leuten hat Gott manchmal viel größere Mühe als solche, die wissen, wenn es einen Gott gibt, dann brauche ich einen gnädigen Gott. Ich konnte dann einfach zustimmen. Und ich als ehemaliger Atheist hatte sogar eine Phase, wo ich anderen erzählt hatte, wie ich vom Atheisten zum Christen geworden war und war nicht Kind Gottes. Hatte mich betrogen wegen eines religiösen Erlebnisses, das mich verändert hat und schön am Kreuz vorbeigeholt hat. Und von daher wird mein Herz schwer, wenn ich heute hineinschaue in die Szene der Christen, in die evangelikale und charismatische und pseudo-charismatische Welt mit ihren Erlebnissen, die sie verändern, und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schön das sein kann, und es ist trotzdem ein Taumelwerk, wie der Apostel Paulus klagt an die Korinther, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, und ihr einen fremden Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, so ertragt ihr das recht gern. Das Griechische sagt Kalos Anicheste. Und die, die sich im Griechischen auskennen, die sind überrascht, dass er da nicht den Konjunktiv, die Möglichkeitsform gebraucht, sondern Indikativ. Ihr nehmt das gerne an. So ist man eben auch gegangen. Und liebe Freunde, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Wir haben ja Brennpunkt Israel. Da hat ja dieser Mann Ahmadinejad von Persien, der sogar die nicht immer verwöhnten Diplomaten mit seinen deutlichen Äußerungen vor 2 Jahren begann zu schockieren. Der hat ja grausame Rechnungen aufgemacht und Sätze gesagt, die sind so verblüffend, dass ich versucht habe, die Leute wachzurütteln und sie zu fragen, merkt ihr nicht, dass das, was hier steht, was dieser Mann da von sich gibt, ja fast wörtlich in der Bibel zu finden ist. Zunächst noch zu diesem Mann. Er sagte, das war Zitat aus Reader's Digest, August letzten Jahres, Israel muss von der Landkarte gelöscht werden. Der Holocaust ist ein Märchen, eine Welt ohne Zionismus ist erstrebenswert und wird eines Tages Wirklichkeit werden. Er sagte sinngemäß bei einer anderen Gelegenheit schon, die Anerkennung Israels bedeutet die Niederlage für den Islam. Und dann nach dieser stark kritisierten Holocaust-Konferenz in Teheran, und das ist ein Zitat jetzt aus IDEA Spektrum, IDEA, der Informationsblatt der Deutschen Evangelischen Allianz: Mit Allahs Segen läuft der Countdown für den Zerfall Israels, und dies ist der Wunsch aller Nationen der Welt. Der Westen hat dieses Regime Israel erschaffen, jetzt muss er es wieder abschaffen, damit Frieden in der Welt einkehrt. Und im Oktober letzten Jahres stellte er die folgende grausame Rechnung auf. Der Chef des Iran machte der staunenden Menschheit eine makabre Rechnung auf. Zitat: Wenn bei einem atomaren Krieg eine Atombombe auf Israel falle, seien endlich alle 5 Millionen Juden auf einen Schlag tot. Wenn aber Israel kurz vorher noch die Raketen für den Gegenschlag abfeuere, werden vielleicht 15 Millionen Araber sterben. Was tut das? Dann haben wir 15 Millionen Märtyrer mehr im Himmel, aber auf der Erde bleiben über 1 Milliarde Muslime am Leben, um die Welt zu erobern. Also, er sagte die Angela Merkel, er konfrontiert den Westen. Der geht auf Konfrontation, er provoziert den Westen. Er geht auf Konfrontationskurs. Hängt zusammen mit seiner religiösen Überzeugung. Und für mich tickt da eine Zeitbombe, und ich habe dann versucht, die Leute irgendwie wachzurütteln und zu sagen, was der Mann sagt. Nichts Neues unter der Sonne. Und das ist jetzt der Einstieg. Das ist wörtlich Psalm 83 und hängt eben zusammen mit meiner Biografie, dass Gottes Wort so erstaunliche, detaillierte Prophezeiungen enthält. Und da sagt der Psalmist, Psalm 83, die ersten 4 Verse, ein Psalm Asaphs, also 3 Jahrtausende alt: Herr, schweige doch nicht und sei doch nicht so stille. Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben ihr Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohl ansprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. Also fast O-Ton Ahmadinejad, Psalm 83, 3 Jahrtausende alt. Und da sieht man die Relevanz, die Aktualität der Bibel und in welch erstaunlichen Zeiten wir leben und es die Leute oft nicht ahnen, auch was die Bibel alles weiß, was sie vorausgesagt hat. Und so ist es mein Wunsch, eigentlich neu von dieser Perspektive hier, Ratio und Glaube, eigentlich das Vertrauen in die Schrift zu stärken. Denn das ist eigentlich der Fluch der Aufklärung, dass sie Glaube und Denken getrennt hat. Die Kirchenväter sagten noch, ich glaube, darum denke ich. Vielleicht auch das noch ist erwähnenswert, das älteste außerbiblische Zeugnis, das man von Israel hat, ist die sogenannte Pharao-Merneptah-Stele oder Merneptah, es gibt da verschiedene Aussprachmöglichkeiten, aus dem Jahre 1210 vor Christus, gefunden 1896 in Theben, ist ein Loblied auf diesen Pharao, Merneptah oder Merneptah, und es hört auf mit einer Verfluchung Israels. Israel ist wüst, es hat keine Nachkommen mehr. Das ist das älteste außerbiblische Zeugnis, eine Verwünschung Israels, und jetzt hier dieser Mann ganz aktuell: Der Zionismus ist ein Schandfleck, er muss ausgetilgt werden. Liebe Freunde, die Bibel ist das einzige Buch, bitte merkt euch diese Formulierung, das die Geschichte nicht rückblickend, sondern vorausblickend geschrieben hat. Und darin ist sie einmalig. Es gibt kein religiöses Werk mit detaillierter Prophetie. Und angenommen, ich wollte jetzt einen Bericht schreiben über den ersten Golfkrieg, der eben, wann begann der? 17. Januar, glaube ich, 91, muss ich in die Vergangenheit schauen. Die Bibel hat als einziges Buch in der Geschichte der Menschheit die Geschichte nicht zurückblickend, sondern vorausblickend geschrieben. Und das gewaltigste prophetische Kapitel ist 5. Mose 28, wo Gott den Juden seinem Volk vorlegt, Segen oder Fluch. Und die ersten 14 Verse, was geschieht, wenn sie gehorchen? Du wirst gesegnet sein. Und dann, wenn du aber nicht gehorchst. Und das ist in so einer Entsprechung. Da heißt es in 5. Mose 28, und aus Zeitgründen greifen wir da jetzt nur jeweils 2 Entsprechungen auf. Vers 4, gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Vers 16, verflucht ist zu sein in der Stadt, verflucht ist zu sein auf dem Acker. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, gesegnet bei deinem Ausgang. 5. Mose 28, Vers 6. Und jetzt die Entsprechung, Vers 19, verflucht ist zu sein bei deinem Eingang, verflucht bei deinem Ausgang. Und als das Volk Israel ins gelobte Land einzog, mussten sie vom Berg Garizim den Segen und vom Berg Ebal den Fluch rufen, verkündigen, ausrufen. Wie ein Anschauungsunterricht, wie ein Modellbeispiel, woran Gott zeigt die Gesetze, wann er ein Volk erhöht und wann er ein Volk ins Gericht bringt. Und in diesem 5. Mose 28 sind auch die beiden großen Katastrophen in der Geschichte dieses Volkes vorausgesagt, nämlich die erste und die zweite Zerstreuung. Wisst ihr, was interessant ist? Es findet sich so eine Gegenüberstellung auch im Neuen Testament. Wo? Also ich habe, entschuldige, das ist die Gefahr des Printings. Meine Frau hat mir schon längst gesagt, du kaufst dann die Gleitsichtbrille, das ist einmal runter und einmal rauf. Und dann achten die Leute überhaupt nicht mehr darauf, was der sagt, sondern nur, wie oft er da die Brille hin und her. Und um euch scharf zu sehen, muss ich meine Spekuliereisen aufziehen und um zu lesen, muss ich sie wieder abziehen. Also entschuldigt. Zurück zu, wo haben wir das im Neuen Testament? Ich hoffe, uns ist bekannt, warum wir vier Evangelien haben. Das sind die vier Naturen Jesu. Matthäus schildert den König. Matthäus hat die ganz typische Königsstruktur für die Juden. Die erwarteten den König. Wo ist der neugeborene König der Juden? Das lesen wir nur bei Matthäus. Markus schildert den Knecht. Lukas den vollkommenen Menschen und Johannes Gott. Und es gibt keine vier größere Widersprüche. Wenn jemand König ist, ist er nicht Knecht. Wenn jemand Mensch ist, ist er nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schönheit, in einer Weisheit, in einer Einmaligkeit harmonisiert. Da haben Weltmenschen gesagt, wenn das erfunden ist, sind Erfinder mehr zu bewundern als Gott. Das ist einmalig, das ist schön. Und Markus, der Knecht, man hat kein Stammregister wie bei Matthäus. Natürlich, der König hat einen Stammbaum. Wir haben nur eine längere Rede, die Wiederkunftsrede, Markus 13, nur vier Gleichnisse. Warum? Ein Knecht hat nichts zu sagen. Aber das Wort Eutis und alsbald, das steht 41 Mal bei Markus. Also wieder, wie unser Herr gelebt hat, das muss man nachlesen bei Markus. Und Matthäus, er schreibt für die Juden dieses typische Königsevangelium. Und wir haben fünf große Reden, die in Beziehung stehen zu den fünf Büchern Mose, weil die Juden haben diesen ganz starken Bezug zu Mose. Und die erste große Rede ist die Bergpredigt. Das ist die Königsproklamation. Das sind die Gesetze des Königs. Wir haben keinen Vers von seiner Himmelfahrt. Warum? Er wird hier für Israel auf Erden sich beherrschen als König. Und nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir haben bei der Bergpredigt achtmal selig sind. Und dann bei der Tempelbergrede, Matthäus 23, achtmal wehe euch. Segen, Fluch. Hier der Gipfel des Segens, hier der Gipfel des Fluchs und sie entsprechen sich auch. Und aus Zeitgründen nur erstes und letztes Beispiel, erste Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 3, selig sind die geistlich Armen, das Himmelreich ist ihrer. Und die erste Wehe, Matthäus 23, Vers 13, wehe euch Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr kommt nicht hinein und wehret denen, die hinein wollen. Also hier wird es geöffnet, hier wird es verschlossen. Letzte Seligpreisung, selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, das Himmelreich ist ihrer. Letzte Wehe, wehe euch Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihr den Propheten Grabmäler bauet und schmücke der gerechten Gräber und sprecht, wären wir zu unserer Väterzeiten gewesen, so wären wir nicht schuldig geworden an ihrem Blut. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Kinder seid derer, die die Propheten getötet haben. Hier die Verfolgten, hier die Verfolger. Also da ist viel mehr, als man denkt. Und eben in dieser Konstellation, nur bei Matthäus, diese typische Königsstruktur. Und mit diesem spezifischen Blickwinkel für die Juden. Aber jetzt zu 5. Mose 28, die erste Katastrophe in der Geschichte des Volkes, die ist nachzulesen, Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steine. Und als Israel ins babylonische Exil geführt wurde, da war tatsächlich ein Volk, da hatte es noch einen König, Zedekia, der letzte König Jerusalems. 586 vor Christus. Da ging dann der Tempel Salomos in Flammen auf. Und es steigern sich dann diese Gerichte, und da stehen ja unglaubliche Sätze. Also wenn man 5. Mose 28 liest und die Geschichte Israels daneben legt, dann muss man erkennen, falls man wirklich noch intellektuelle Redlichkeit hat, das kann nicht Zufall sein. Schaut hier, da gebe ich gar keinen Kommentar dazu, weil dann ist man gar nicht mehr politisch korrekt heute. Der Fremdling, der bei dir ist, wird immer höher über dich emporsteigen, du wirst immer tiefer hinabsinken. Also in Deutschland hat man schon den Eindruck, wir haben eine Rechtsprechung, die behandelt Ausländer wie Deutsche und Deutsche wie Ausländer. Christen wie Moslems und Moslems wie Christen. Täter wie Opfer und Opfer wie Täter. Schüler wie Lehrer und Lehrer wie Schüler. Männer wie Frauen und Frauen wie Männer. Mit einem Mädchen wirst du dich verloben, aber ein anderer wird es sich nehmen. Das sind Symptome des Fluchs, ohne Kommentar. Du wirst wahnsinnig werden bei dem, was deine Augen sehen müssen. In deinen Händen wird keine Kraft sein und niemand wird dir helfen. Es fragen heute die jungen Israelis, wieso hat die Zahal unsere Armee, die hat ja diesen Beruf oder hatte ihn jedenfalls bis zum zweiten Libanonkrieg, eine der besten der Welt zu sein. Wieso hat unsere Zahal zur Zeit Hitlers unseren Stammesleuten, unseren jüdischen Volksgenossen nicht geholfen? Sie können sich nicht vorstellen, dass eben Gott vorausgesagt hat, eine Situation sein wird, niemand wird dir helfen. Und dann die zweite Wegführung, Vers 64 vom selben Kapitel 5. Mose 28. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst mit anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Und liebe Freunde, hier steht nicht, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter alle Völker zerstreuen. Denn als Israel 70 nach Christus unter alle Völker zerstreut wurde, hatte es keinen König mehr. Seht ihr hier? Das war der letzte König, 586 vor Christus geblendet. Seine Kinder vor seinen Augen getötet. Hartes babylonisches Strafrecht für Verräter. Aber als dann Israel weltweit zerstreut wurde, steht hier nichts mehr von einem König. Und der wahre König der Juden, Jesus von Nazareth, war eine Generation vorher verworfen worden. Und der Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems, Flavius Josephus, er muss schreiben, eine Generation später, eine tiefe Stille legte sich um die Stadt und die Nacht des Todes verhüllte alles. Er sagt an anderer Stelle in diesem Klassiker, De Bello Judaica, der jüdische Krieg, mir scheint, es habe sich nie ein schlimmeres Unheil ereignet, als das, welches über die Juden hereinbrach. Und Gott sagt in Ezekiel 5, Vers 15, ich mache euch zur Warnung für alle Völker. Oder wie Moses sagt dann in 5. Mose 32, ich lege euch vor, Segen oder Fluch, Leben oder Tod, damit du das Leben erwählst und ihr wisst, wie Israel sich entschieden hat. Und liebe Freunde, das ist ja hochdramatisch, das zu verfolgen, wie Pilatus sechsmal versucht hat, Jesus frei zu bekommen. Und dann fragt er zum Schluss, soll ich euren König kreuzigen? Man hat einen König vielleicht hingerichtet, enthauptet, aber doch nicht gekreuzigt. Das war ja die schlimmste, die grausamste, die furchtbarste, die erniedrigendste Todesart für Sklaven, für Aussätzige, für Verbrecher. Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden. Und dann rufen die einmütig, ihr könnt es nachlesen, die Hohepriester, Johannes 19, Vers 15, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Mit anderen Worten, wir sind genauso wie die Welt. Wir machen genau das Gleiche, was die Welt macht. Unser Gesetzgeber ist der Kaiser.
Das Volk, das gegen die Römer Krieg geführt hat, damit der Kaiser sie nicht bestimmt, in der Konfrontation mit dem wahrhaftigen Gott: Wir haben keinen König, denn den Kaiser. Und dann heißt es: Da gab ihnen Pilatus Jesus hin, damit sie ihn kreuzigten. Und dann hat sie Gott sichtbar mit der Welt gleich gemacht. Dann gab es dann kein auserwähltes Volk mehr mit bestimmten verheißenen Grenzen, sondern dann wurden sie zerstreut unter alle Völker. Das sind hochinteressante Zusammenhänge. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker. Wie geht's hier weiter? Du wirst unter jenen Völkern keine Ruhe finden. Deine Füße werden keine Ruhestatt haben, denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele, und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten, deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Und liebe Freunde, genau so ist es gekommen. Nicht ein Appell jetzt an die Emotio, sondern an die Ratio, an die Vernunft. Das ist verblüffend. Das ist nicht Zufall. Hier offenbart sich der geschichtsmächtige Gott und zeigt uns die Gründe, warum wir wahrlich nicht unseren Verstand abschalten müssen oder gar vergewaltigen, um Gottes Wort ernst zu nehmen, um an den lebendigen Gott zu glauben. Tatsache ist es so, je mehr ich meinen Verstand gebrauche, desto faszinierender wird für mich die Bibel. Und das ist ja nur ein kleines Spektrum aus dieser Fülle der Prophezeiungen für das Volk Israel. Und, liebe Freunde, die Juden, die sehnten sich nach Frieden und Land für Frieden und haben hergegeben erst da diesen südlichen Teil von Libanon und sich dann überhastet zurückgezogen im Sommer 2000. Und dann schlug ein wie eine Bombe Ariel Sharon, er räumt den Gazastreifen, und sie dachten, mit der UNO-Resolution 1559, die Hisbollah wird entwaffnet, jetzt haben wir Frieden. Und angenommen, wir hätten dann gelebt, als am 12. Juli vor 2 Jahren der Libanonkrieg begann. Nee, letztes Jahr. Die Zeit vergeht so schnell. 12. Juli 2006 begann dieser zweite Libanonkrieg. Angenommen, wir hätten im Norden Israels gelebt. Da flogen ja pro Tag 100 Katyusha-Raketen Richtung Süden. Dann wäre es uns genauso gegangen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten. Am Morgen hätten wir gezittert, denn Abend entgegen, und am Abend hätten wir gesagt, ach, dass es morgen wäre. Und ich kenne einen Journalisten, Rainer Schmidt, in Jerusalem, wohnhaft, schreibt für Zeitschriften, christlich in erster Linie, und er sagt, er hat ein Ehepaar kennengelernt von Sederot, das ist der Ort, wo da ständig, am nächsten ist dieser Ort in Gazastreifen gelegen, diese Kassam-Raketen hinfliegen. Und dann erzählten die, wenn unsere Kinder die Sirene hören oder gewisse Geräusche, dann werden die schreckensbleich, beginnen am ganzen Leib zu zittern. Das ist richtig genau diese Symptome. Angst, und das ist ja die Grundbefindlichkeit dieser Generation überhaupt geworden. Es wurde der Führer Naim Qassem, der Hisbollah, der militärische, gefragt, ob ein Friedensvertrag des Libanon oder der Palästinenser mit Israel die Hisbollah versöhnen könne. Antwort: Auch in 100 Jahren wird Israels Existenz noch illegal sein. Liebe Freunde, da ist die Illusion des Humanismus, der Mensch ist mündig. Und wir haben alle gute Absichten und wir meinen es ja immer vernünftig. Und jetzt setzen wir uns zusammen, der Ismail Haniya von der Hamas und die Leute von der Fatah und der Olmert und womöglich noch dieser Ahmadinejad, und wir machen dann einen Frieden und kommen zu irgendwelchen diplomatischen Ergebnissen. Das ist eine ganz große Illusion. Die Bibel sagt, es wird nicht klappen. Gott sagt ganz ausdrücklich in Zacharja 12, ich mache Jerusalem zum Laststand für alle Völker, alle, die ihn wegheben wollen, werden sich daran wundreißen, denn ich will alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Und diese Dinge, die beginnen sich mehr und mehr zu entfalten. Liebe Freunde, es gibt da noch eine ganz verblüffende Prophetie. Ich sage ja manches heute noch, aber diese müssen wir uns merken. Die steht im Propheten Hosea. Und zwar im dritten Kapitel. Der Prophet Hosea, der lebte ja vor 2800 Jahren. Und da hat er im dritten Kapitel etwas ganz Verblüffendes vorausgesagt. Da heißt es, lange Zeit werden die Kinder Israel ohne König sein, ohne Obere bleiben, ohne Opfer, ohne Steinmal, ohne Ephod, das heißt Priesterrock, ohne Hausgott. Da sagt ja die Bibel, lange Zeit. Also wenn Gott sagt lange, dann ist es gewöhnlich Jahrtausende. Es gibt ja Leute, die unterstellen unserem Herrn, er meinte, dass auch zu seinen Zeiten das Reich Gottes aufgerichtet würde. Aber gerade in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, da heißt es, so erzählt es unser Herr, als der Bräutigam lange Zeit ausblieb. Er wusste es. Es heißt im Propheten Ezekiel, du wirst kommen auf die Berge Israels, die lange Zeit wüst gewesen sind. Und sie lagen ja ungefähr 2 Jahrtausende wüst. Also lange heißt bei Gott Jahrtausende. Und hier steht, lange Zeit werden die Kinder Israels sein ohne König. Und tatsächlich, ich habe schon erwähnt, Zedekia, der letzte König Jerusalems. Also seit mehr als 2 Jahrtausenden ohne König. Ohne Obere. Wer war der Oberste des Volkes? Der Hohepriester. Gibt es nicht. Vorbei, ohne Opfer, und das ist der interessanteste Satz oder der interessanteste Hinweis, sie werden nicht opfern können. Das Judentum ist die einzige Religion, wo es kein Priestertum hat. Sie können nicht opfern, denn der Gott der Bibel ist nicht liberal. Und die Juden durften nur an einer einzigen Stelle opfern. Das war der Berg Moria, der wird zweimal erwähnt im Alten Testament, sonst nicht. Abraham sollte seinen einzigen Sohn, den er lieb hatte, sollte er opfern im Lande Moria auf dem Berg, den ich dir zeigen werde, spricht Gott zu ihm, 1. Mose 22. Und dann steht dieser Berg Moria nur noch einmal erwähnt, 2. Chronik, Kapitel 3, Vers 1, da heißt es, Salomo begann das Haus des Herrn zu bauen auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Da stand dann der Tempel und davor der Brandopferaltar. Und dort durfte Israel opfern. Und dieser Berg Moria hat 3 Ausläufer wie die Finger einer verstümmelten Hand. Bethesda, Gareb, Golgatha. Und ungefähr 2 Jahrtausende nach Abraham und jetzt 2 Jahrtausende ungefähr zurück, stand auf einem Ausläufer dieses Tempelberges, wo Israel allein opfern durfte, ein Kreuz. Und da wurde die Schuld dieser Welt getilgt. Das ist das Allerwichtigste. Das ist ja faszinierend, jedenfalls für mich, die Prophetie für das Volk Israel. Aber das Allerentscheidendste und Allerwichtigste ist das, was Johannes der Täufer ruft, als er Jesus sieht, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt oder wegnimmt. Das ist das Wichtigste. Dass wir glauben, dort wurde die Schuld der Welt getilgt, dort wurde die Sünde bezahlt und das Blut Jesu reicht aus, um die Schuld von 6 Milliarden Menschen zu tilgen. Wenn Menschen bereit sind, Buße zu tun, das heißt, mit Gott ehrlich zu sein, ihre Bankrotturkunde abliefern am Kreuz von Golgatha und erkennen, dort ist bezahlt worden durch das Blut eines Stellvertreters. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste im Leben eines Menschen, auch in meinem, dass ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist. Die anderen Dinge interessant, schön und gut, aber für die Ewigkeit entscheidet nur das. Ja, und dann begann der erste jüdische Krieg gegen die Römer. Da ging der Tempel in Flammen auf. Am genau gleichen Tag, wie Jahrhunderte vorher bei der Belagerung durch die Babylonier, am 9. Tag des Monats Av, das war im Jahre 70 nach Christus, der 30. August, das ist ein Unglückstag in der Geschichte dieses Volkes, am genau gleichen Tag, 1492, am 9. Tag des Monats Av, wurden sie aus Spanien ausgewiesen und da ging die goldene Ära zu Ende. Es hat übrigens so eine interessante Häufung auch in der Geschichte Deutschlands. Am 9. November 1918 dankt der Kaiser ab. Am 9. November 1923 ist der Hitlerputsch, der Marsch auf die Feldherrnhalle in München. Am 9. November 1938 ist die Reichskristallnacht und am 9. November 1989 geht die Berliner Mauer runter. Ob das Zufall ist oder nicht, ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls registriert. Dann wagten die Juden nochmal einen Krieg gegen die Römer unter ihrem falschen Messias Simon Bar Kochba. Dieser Aufstand war viel besser vorbereitet als der erste jüdische Krieg, der eigentlich überraschend begann. Und die Römer hatten ungeheure Verluste, sodass der übliche Satz Caesar et militia bene, also dem Kaiser und dem Heer geht es gut, weggelassen werden musste. Und als dann 135 nach Christus endgültig dieser Aufstand niedergeworfen wurde, da hatten die Römer derartig die Schnauze voll von der Aufstandsfreudigkeit der Juden. Sie haben den Juden bei Todesstrafe verboten, sich in Jerusalem anzusiedeln. Sie haben nachforschen lassen, wer waren die schlimmsten Feinde Israels und kamen zum Ergebnis, es waren die Philister und haben Israel umbenannt in Pelistim, Philister nannt Palästina. Haben Jerusalem umbenannt in Elia Capitolina und hatten es geschleift. Und dort, wo der Tempel Jahwes stand, stand dann der Tempel Jupiters und der Venus. Dann begann 636 der Arabersturm, 638 wurde Jerusalem erobert und seit 691 steht dort, wo der Tempel Jahwes stand, die Obermoschee, der Felsenturm. Und wenn die Juden opfern wollten, da hätten wir den Dritten Weltkrieg. Und das ist so hochinteressant, das sagt der Prophet voraus, vor mehr als 2500 Jahrtausend, hier wird eine Kraft sein, die verhindert, dass sie opfern. Und der Grund ist natürlich folgender, es wurde ja dieses vollkommene Opfer bezahlt. Ich habe es schon gesagt, das Lamm Gottes, das der Welt Sünden wegnimmt. Und als unser Herr am Kreuz starb, zerriss der Vorhang. Jetzt ist der Weg in die Gegenwart Gottes frei. Die Schuld ist bezahlt. Jetzt darf jeder kommen. Das ist ja diese frohe Botschaft. Und der Vorhang zerriss nicht von unten nach oben, als könnten wir in eigener Kraft oder hätten wir es in eigener Kraft geschafft. Der zerriss von oben nach unten. Und übrigens, dass ein Erdbeben war bei der Kreuzigung unseres Herrn und bei der Auferstehung, das steht nur bei Matthäus. Das steht nicht bei Markus, das steht nicht bei Lukas, das steht nicht bei Johannes. Warum? Ich habe schon gesagt, Matthäus schreibt für die Juden. Und für die Juden wurde alles erschüttert. Ein Erdbeben in der Bibel ist gewöhnlich eine sichtbare Darstellung einer Erschütterung. Das, worauf ich mich verlasse, was mir vertraut ist, das wird mir weggenommen. Und für die Juden wurde alles erschüttert. Liebe Freunde, als diese Taliban, diese Oberfanatiker in Afghanistan, diese Buddha-Stadien in Bamiyan zerstörten, hat das uns erschüttert? Aber hätte die Gesichter der Buddhisten sehen sollen. Markus schreibt für die Römer, das hat die Römer nicht gejuckt, dass da am östlichen Ende ihres Imperiums ein Tempel in Flammen aufgeht, aber für die Juden zerbrach alles. Für die Juden war das die Erschütterung und das, was Jahrhunderte, Jahrtausende gegolten hatte, der Tempeldienst, der Opferdienst, das verheißene Land, das Priestertum, alles weggenommen. Kein Stein blieb auf dem anderen. Also ohne Opfer, ohne Steinmauern, ohne Ephod, das heißt Hausgott, und tatsächlich, die Juden waren nach dem babylonischen Exil vom Götzendienst kuriert. Und das war auch in der Zeit des Wirkens Jesu kein Thema. Und jetzt schaut, es breitet sich heute immer mehr diese sogenannte Substitutionstheologie aus. Entschuldigt, dieses schreckliche Fremdwort. Also die Stellvertreter- oder Ersetzungstheologie. Die Gemeinde hat Israel übernommen. Israel hat keine Verheißungen mehr. Die Flüche kriegt Israel alle wörtlich sichtbar und die Segnungen werden dann alle für die Gemeinde vergeistlicht. Also sehr großzügiger Umgang mit dem Worte Gottes. Und wenn ich jetzt Vers 4 wörtlich nehme, und das ist ja so eine verblüffende Prophetie, wo ich auch wiederum den Leuten das sagen möchte, wacht da mal auf, was da alles im Worte Gottes enthalten ist. Und wir haben ja Leute, die laufen heute nach allen möglichen Irrlichtern und wissen nicht, wie reich sie sind durch Gottes Wort. Insofern bin ich wirklich Lutheraner, ich bin sonst nicht Lutheraner, aber Luther sagte, Leute, die auf Träumen, Visionen achten, sind Gottesverächter, weil sie sich nicht mit seinem Wort zufrieden geben. Aber jetzt schaut, Vers 4, es hat sich wörtlich erfüllt, lange Zeit werden die Kinder Israel sein, ohne König, ohne Obere, ohne Opfer und so weiter. Danach werden sich die Kinder Israel bekehren und zu dem Herrn, ihren Gott und ihren König David kommen, den sie verworfen haben, den Messias, und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. Also wir leben in interessanten Zeiten. Womöglich, ich weiß es natürlich nicht, dauert das gar nicht mehr so lange. Und wir haben nach 5. Mose 28, Kapitel 30, wo Gottes Wort sagt, wenn du bis ans Ende des Himmels zerstreut werdest, verstoßen werdest, will ich dich doch von dort wieder sammeln. Wir haben viele Verse über die Zerstreuung. Wir haben noch mehr Verse über die Sammlung. Gott sagt, auch wie er sie zurückholen will. In Jeremia, das mache ich aus Zeitgründen nicht mehr. Und für mich ist ein wunderbarer Vers, Jeremia 31, Vers 3, wo es heißt, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Wie heißt das Wort? Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich habe dich je und je geliebt. Dann habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Ja, ist ein schöner Satz. Und dann Vers 10. Höre dir Völker des Herrn Wort. Der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Gott hat verheißen, ich hole euch zurück. Und jetzt möchte ich noch auf Folgendes hinweisen. Wir haben in Hesekiel 35 die ewige Feindschaft Juden-Araber. Hesekiel 36 die Widerstehung des Volkes und Hesekiel 36 die Widerstehung des Landes und Hesekiel 37 die Widerstehung des Volkes. Und in Hesekiel 35, da ist Edom stellvertretend für diese Araber, für diesen Bruderzwist, und sagt Gottes Wort im 5. Vers, Hesekiel 35, Vers 5, weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Kinder Israel und sie dem Schwert preisgegeben habt, als es ihnen übel ging und ihre Schuld zum Ende führte. Weil du sprichst, diese beiden Völker mit ihren beiden Ländern müssen mein werden. Also Israel und Juda. Und wir wollen sie in Besitz nehmen, obgleich der Herr dort wohnt, also fast Otto und Hamas oder Hisbollah. Darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, will ich an dir handeln mit demselben Zorn und derselben Leidenschaft, mit denen du an ihnen gehandelt hast, in deinem Hass, und will mich an ihnen kundtun, wenn ich dich richte. Liebe Freunde, wenn Worte diesen Konflikt schildern, auch diesen Bruderkampf da zwischen Hamas und Fatah, dann ist es Zorn, Leidenschaft, Hass. Es wurden zum Teil Leute, die schon auf dem Operationstisch lagen, von der Hamas erschossen. Darüber schweigt im Großen und Ganzen politische Korrektheit. Da geht es nicht mit rationalen Dingen zu. Und ich wohne ja ganz in der Nähe von Wetzlar, und in Wetzlar, da wird IDEA hergestellt und auch die PRO, die Zeitschrift von der CEP, der Konferenz Evangelikaler Publizisten, und weil das so nah ist, bin ich öfters dort. Und da sagte mir der damalige Chefredakteur der PRO, sagte, Alexander, verträgst du schlimme Bilder? Ich fragte, wieso. Und da war Folgendes passiert, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da waren Rekruten auf dem Weg zu ihrer Einheit, und wegen dieser ganzen Verwaltung ist das ja wie so ein Flickteppich, so wie ein Patchwork. Ein Teil ist Israel, dann wieder die PA, die palästinensische Autonomiebehörde. Und auf dem Weg zu ihrer Einheit hatten die falsche Kurve genommen. Statt rechts abzubiegen, waren sie links abgebogen oder umgekehrt. Und landeten in den Händen der Palästinenser, und unter dem Gejohle der Umstehenden wurden die gelünscht, zum Fenster rausgeschmissen und so weiter. Und dann hat die Zahal, die israelische Armee, diese Bilder dieser zwei Soldaten ins Internet gestellt. Und die Gesichter waren furchtbar zermalmt worden. Und da kamen mir diese Sätze aus Hesekiel in den Sinn. Zorn, Leidenschaft, Hass. Es hat die israelische Armee die Bilder wieder rausgenommen, weil hätten sie die drinnen gelassen, dann wäre auch dem alleroptimistischen Gutmenschen klar geworden, hier gibt es keinen Frieden. Für diese Leute ist die Austilgung Israels eine religiöse Pflicht. Das hätte auch der größte Pazifist gemerkt, da kann es keinen Frieden geben. Ihr kennt der Randbemerkung die Definition eines Pazifisten, ein Pazifist kämpft gegen alle, ausgenommen seine Feinde. Randbemerkung. Dann Hesekiel 36 haben wir die Widerstehung des Landes und jetzt Hesekiel 37 die Widerstehung des Volkes, die Vision von den Totengebeinen. Da wird auf ein großes Feld geführt und da sieht er alles mit Totengebeinen angefüllt. Und jetzt kommt die Frage Gottes, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und liebe Freunde, ich mache jetzt eine Klammer auf. Das ist fast die entscheidende Frage. Haben wir die Hoffnung des ewigen Lebens? Es sagt ein Physiker, all unsere Fortschritte, und in der Computertechnik ist ja das so rasend, da kommt man ja wirklich nicht mehr mit, die sind letztlich keine Fortschritte, denn wir können die Raumzeitlinie nicht durchbrechen. Ich sagte, könnten wir das durchbrechen, dann wäre das ein echter Fortschritt. Und das ist genauso, sagen die Gräber, vor denen wir stehen, und da sehen wir die Leichen unserer Angehörigen, und jetzt sind wir Christen, und wir glauben die Aussage Jesu, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, aber gleich stirbe, und wer dann lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Und liebe Freunde, ich versuche es hier uns leicht zu machen, wenn das, was man sichtbar überprüfen kann, sich so verblüffen, bis in alle Einzelheiten, und ich habe nur eine Kleinigkeit hier beleuchtet, erfüllt hat, dann sind natürlich die Sätze, die unsichtbar, die nicht überprüfbar sind, umso mehr ebenfalls verlässlich. Wenn der Herr sagt, wer zu mir kommt, will ich nicht hinausstoßen. Wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Und das Blut Jesu reinigt von aller Schuld. Und wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Die Bibel sagt uns im 1. Johannesbrief, wenn wir nicht wissen, dass wir ewiges Leben haben, machen wir Gott zum Lügner. Denn das ist die Gretchenfrage. Am Grabe mit den Leichen. Du Menschenkind, glaubst du, dass diese Gebeine wieder leben können? Das ist ja auch die Frage an mich. Denn meine biologische Maschine, die wird früher oder später zerfallen. Ihr kennt das ja so poetisch, etwas salopp ausgedrückt, die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen, die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Also etwas poetische Schilderung des zweiten Hauptsatzes der Wärmelehre. Oder gerade, naja gut, ich drücke es auch manchmal anders aus. Das Alte ist ein schlimmes Haus, der Film beginnt zu wanken, den einen gehen die Haare aus, dem anderen die Gedanken. Mir geht derzeit beides aus, Randbemerkung. Also irgendwann ist es da hier mit diesem Corpus Delicatus vorbei. Und es ist die Frage an mich, du Menschenkind Alexander, glaubst du, dass diese Gebeine leben können? Und der Prophet, er flüchtet sich eigentlich zu Gott. Und sagt, Herr, du weißt es. Und dann sagt er, Weissage über diese Gebeine. Und jetzt kommt dieser Odem, der Ruach, der Hauch, der Atem, wie man das übersetzen mag, das ist immer dasselbe Wort im Hebräischen. Und ich weissagte und es rauschte und es regte sich und die Gebeine rückten zusammen. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und liebe Freunde, hätte man nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, Israel wird wieder erstehen als Land, als Nation, hätte man gesagt, das gibt es nicht. Und es war ja buchstäblich, es sah ja aus wie Skelette, wie diese Knochen. Und dann rücken sie zusammen, es geschieht in verschiedenen Phasen. Erst rücken sie zusammen und dann die Knochen und dann werden sie mit Fleisch und Sehnen überzogen. Und Israel ist militärisch, politisch, wirtschaftlich, völkisch, ethnisch wieder da. Aber, Vers 8, der Geist ist noch nicht in ihnen. Und genau hier stehen wir heilsgeschichtlich. Sie sind noch nicht erlöst. Und das ist eine der 8 Verheißungen der Ausgießung des Geistes im Alten Testament über die nationale Wiederherstellung Israels. Dazu gehört auch Joel. Die kennen fast alle Christen diese Prophetie. Ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch. Und wissen nicht, dass die zweite Erfüllung nicht der Gemeinde gehört, denn für uns ist der Geist Gottes längst reichlich ausgegossen, laut Titus 3, Vers 6. Sondern die zweite Erfüllung ist Israel. Sie sind zusammengerückt, sie sind wirklich praktisch von den Toten auferstanden. Gott zeigt an Israel, dass er Tote lebendig macht. Gott zeigt an Jesus, dass er Tote lebendig macht. Und das ist ja auch unsere Zukunft. Dies Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit. Die Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit. Und ich glaube das. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich weiß das. Einfach weil dieses was Wahrhaftiges. Gott hat es mir leicht gemacht. Als ehemaligen Gottesleugner, als ehemaligen Atheisten, der immer auch rationale Argumente wollte. Und jetzt müssen wir aber Folgendes sagen. Der Odem ist noch nicht in ihnen. Sie sind nicht erlöst. Und bei aller Sympathie für dieses Volk, Israel ist unerlöst. Israel gehört zu den 10 führenden Nationen in Sachen Sklavenhandel, vor allen Dingen auf sexuellem Gebiet. Es wurde die Schwulenparade im August letzten Jahres nur wegen des Libanonkrieges abgesagt. Jetzt ist sie ja dann doch unter großem Polizeischutz gelaufen. Es ist Korruption, es ist alles Mögliche. Sie sind nicht erlöst. Und jetzt kann manch einer zu Recht sagen, also Moment, da geschieht doch auch so viel Unrecht und ausgerechnet über die Juden soll sich Gott erbarmen und so weiter. Das haben die doch nicht verdient. Völlig richtig, lieber Freund, liebe Seele, lieber Zuhörer. Sie haben es nicht verdient. Und jetzt kommt für mich abschließend ein kostbarer Gedanke. 1. Mose 15. Und damit peilen wir dann das Ende an. Der Werner hat ja in weiser Voraussicht schon bis 11 Uhr den Saal gemietet, weil er weiß, ich habe das Charisma der Länge. Ja? Also keine Angst, kann sich nur noch um Stunden handeln. In 1. Mose 15, da haben wir den Verheißungsbund, den Gott mit Abraham, der damals noch Abraham hieß, einging. Und der Herr erscheint ihm und ich bin der Herr. Und dann spricht Gott zu Abraham. Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und liebe Freunde, man ist draufgekommen durch archäologische Ausgrabungen, durch Funde, durch Forschungen in der antiken Welt, das war in der damaligen antiken Welt tatsächlich die feierliche Form eines Bundesschlusses zwischen Parteiungen, zwischen Familien, zwischen Stadtkönigen, zwischen Völkern, zwischen Nationen. Und damit hat man es angedeutet, dass man die Sache sehr ernst nimmt. Man stellte diese Opfer- oder Zeugentiere auf, hat sie in der Mitte zerteilt, hat eine Gasse gebildet und ist dann hindurchgegangen. Und hat dann damit Ausdruck gebracht, und das war schon eindrücklich, wenn man da selber involviert war, wenn du diesen Bund brichst, dann darf ich mit dir so umgehen, wie mit diesen Opfertieren. Und wir haben einen Hinweis darauf in Jeremia 34, Vers 18. Da sagt der Prophet, ich will die Leute, die meinem Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie von mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Und da war Folgendes passiert. Die Babylonier standen vor den Toren Jerusalems. Da überkam die Einwohner Jerusalems, die Juden, die Angst. Da haben sie ihren Bund mit Gott feierlich erneuert und um zu zeigen, wie ernst sie es meinen, haben sie ein Kalb zerteilt, sind hindurchgegangen und haben gesagt, lieber Gott, also bitte sei uns wieder gnädig und wir erneuern unseren Bund. So wie einer, der da in den Tag hineinlebt und auf einmal bekommt er die Diagnose MS oder Krebs oder Alzheimer und dergleichen. Dann wird man aufgeschreckt. dann ist es so, wie Eugen Roth einmal dichtete: Ein Mensch, solange es gut ihm geht, denkt selten ans Gebet. Lebt in den Tag hinein sein Leben, denkt nicht an den, der es ihm gegeben, und schiebt selbst noch den Schuldgedank, wie es fromm sein, auf die lange Bank. Doch wenn das Unglück ihn ereilt, dann wird der Himmel angepeilt. Mein Gott, wenn es dich geben sollte, schon längst ich zu dir kommen wollte, und so weiter und so fort. Also ich möchte hier keine Dichterlesung machen, aber so sind wir Menschen. Und dann kam der Pharao Necho von Ägypten her nach Israel. Da zog Nebukadnezar seine Truppen ab. Auf einmal waren die Babylonier verschwunden und dann haben sie ihren Bund gebrochen. Und da sagt Gott, ich will mit ihnen so umgehen wie mit diesem Kalb, das sie in der Mitte zerteilt haben. Und Gott hat sie ja dann durch die Zerstörung Jerusalems und durch die Zerstreuung dann unter alle Völker buchstäblich in der Mitte zerteilt und zerstreut. Und zerstört. Aber zurück zu 1. Mose 15. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Jetzt geht die Schechina-Herrlichkeit Gottes durch diese Gasse der getrennten Tiere. An diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, vom Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Und, liebe Freunde, der entscheidende Punkt: Abraham ist nicht hindurchgegangen. Dieser Bund wurde einseitig geschlossen. Und wenn man einen Bund einseitig geschlossen hat, hat man damit zum Ausdruck gebracht: Ich halte ihn, auch wenn die andere Seite ihn bricht. Und das ist der Grund, warum Gott sie nicht loslässt und warum Gott sie zurückholt. Und das ist unsere Rettung. Damit wird ja auch gezeigt, das hohe Lied der Treue Gottes. Denn der Golgatha-Bund ist in gewisser Hinsicht auch einseitig. Die Bibel sagt, sind wir untreu, bleibt er doch treu. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich immer noch da bin. Nicht, weil ich so treu bin, sondern weil Gott verlässlich ist, weil Gott treu ist. Und das ist für mich ein einmaliger Gedanke. Der einseitige Bundesschluss. Und damit hat man sich verpflichtet, ich halte ihn. Ich halte ihn. Auch wenn die andere Seite ihn ständig bricht. So wie ein Ehebund, und er sagt, ich bleib dir treu, auch wenn du ständig Hurerei treibst. Und das erlebt ja Gott mit seinem Volk. Und bringt ja auch all diese Beispiele am Lauf mit. Das ist der Gott der Bibel. Und vor unseren Augen sehen wir die Treue Gottes, die Einmaligkeit Gottes. Ich hole euch zurück. Und ich schließe mit einem Zeugnis ab, das hat mich angesprochen. Die Geschichte eines Juden, aufgewachsen in der Synagoge mit der Propheten, mit dem Gesetz des Mose. Er kannte Hebräisch von Kindesbeinen an, ihn begeisterte das Alte Testament, der Tenach, und dann merkte er, wie oft da das Blut vorkommt. Und es gibt kein Blut mehr. Ich habe es ja gesagt, sie können nicht opfern. Sie durften ja nur an dieser Stelle opfern, und da steht jetzt die Omer-Moschee. Und dann hat er versucht, eine Antwort zu finden. Ja, sagte ihm sein Lehrer, Gott ist sehr böse mit unserem Volk, deswegen müssen wir sehr viel beten und fasten. Und er hat aber dann darauf hingewiesen, Gott sagt doch bei dem Auszug aus Ägypten, wo man das Passahlamm schlachten musste, dieses wunderbare Bild für unseren Herrn, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, wo ich das Blut sehe, sagt Gott, will ich vorübergehen. Er sagt nicht, wo ich jemanden in der Synagoge beten sehe, will ich vorübergehen. Er sagt nicht, wo ich jemanden sehe, der es immer gut meint, will ich vorübergehen. Er sagt nicht, wo ich jemanden sehe, der immer gute Absichten hat und gute Werke tut, will ich vorübergehen. Wo ich das Blut sehe, will ich vorübergehen. Wo ist das Blut? Und dann hat man sich im Judentum eine Erklärung zurechtgelegt, Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Opfer. Also wir tun jetzt Werke der Barmherzigkeit und dann können wir damit das Opfer kompensieren, aber gibt es da genügend Opfer? Habe ich genug gute Werke getan? Gibt es da Gewissheit? Es gibt sie nicht. Und diese Frage hat ihn umgetrieben. Was ist mit dem Blut? Und das war 15 Jahre danach, ungefähr, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls Jahre später ist in Istanbul und da sieht er eine Überschrift, Versammlung von Juden, und da geht er hinein. Es war aber eine Versammlung von messianischen Juden, also Juden, die an Jesus als Messias glauben. Und das Erste, was er hört, als er in diesen Versammlungsraum reinkommt, ist, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Das sagt. Er holte sich das Neue Testament, er begann zu lesen, Jesus ist der Messias. Jetzt hat er die Antwort gefunden für die Frage, die ihn jahrzehntelang umgetrieben hat. Es ist das Blut vergossen worden, es ist dieses Opfer gebracht worden, es gibt Vergebung der Schuld, es gibt Gewissheit des ewigen Lebens. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass dein Wort verlässlich ist, dass du gekommen bist als der Messias, der Erlöser, der uns von der schlimmsten Sklaverei befreit hat. Nicht die sichtbare, die oft so hoch stilisiert wird, sondern die unsichtbare. Die Sünde ist der Leute Verderben. Du hast uns erlöst von dieser Macht der Schuld, von dieser Macht der Finsternis. Du bist und bleibst der Sieger. Und Herr, wir sehen, wie sich dein Wort erfüllt, auch was du gesagt hast über diese letzte Zeit. Und es wird sich auch dieses größte Wunder noch einstellen, oder sagen wir besser, das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Du wirst wiederkommen. Und das Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, der wir es nicht meinen. Herr, gib, dass wir bereit sind. Gib, dass wir uns deinem Wort stellen. Und Herr, wenn du unseren Herzen siehst, dann, der du alle Dinge weißt, dann weißt du auch, ob hier das Blut zu sehen ist oder nicht. Und du kannst geben, Herr, dass man sich mit dir versöhnt und dass man dich bei deinem Wort nimmt. Und dass sich in unseren Herzen dieses Bekenntnis des Petrus eingräbt. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Amen. Haben Sie herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat etwas länger gedauert.